Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Willkommen bei Fellner Live an diesem Montagabend. Wir starten in eine ganz, ganz spannende Woche. Hat ja heute schon sehr fulminant begonnen. 10 Uhr Vormittag, die große Pressekonferenz von Herbert Kickl und Christian Stocker. Und jetzt bei Fellner Live volles Programm. Wir starten mit dem neuenburgenländischen Landeshauptmann, vielleicht Landeshauptmann Norbert Hofer. Wir kennen ihn aus der Bundespräsidentenwahl und jetzt tritt er sozusagen zum burgenländischen Gigantenduell, könnte man fast sagen, Hofer gegen Doskozil-Land. Bin gespannt, wie das ausgeht. Diesen Sonntag schon bei uns volles Programm, 12 Stunden live am Sonntag. Danach dann Heidi Glück mit ihrer ÖVP-Analyse. Die ist ja derzeit in aller Munde, weil sie mit ihrer Partei ziemlich Schlitten fährt, die Heidi Glück. Und insofern spannend, Heidi Glück als zweiter Gast bei Fellner Live. Dann kommt Gerald Gross und duelliert sich mit Österreichs charmantester Verlegerin, mit der Frau Schütz vom Express. Gross gegen Schütz, Schlag den Gross. Und am Schluss dann wie immer am Montag das Streitduell zwischen dem roten Robert Miesig und dem blauen Heimo Leposchitz. Da fliegen heute ganz sicher die Fetzen. Aber wir starten mit dem Mann, den Sie alle gut kennen, weil er wollte ja mal Bundespräsident werden und ist mit den Worten des amtierenden Bundespräsidenten nur arschknapp gescheitert an der Hofburgwahl, Norbert Hofer. So, und wenn man schon nicht Bundespräsident werden kann, der zweitwichtigste Job im Land ist ja eindeutig burgenländischer Landeshauptmann und für den kandidiert er jetzt. Aber wir haben ihn natürlich auch hier als FPÖ-Urgestein. Mhm. Er war ja Parlamentspräsident, er war fast alles, muss man sagen, in der FPÖ, Spitzenkandidat, alles Mögliche. Also, grüß Gott, Herr Hofer.
Danke für die Einladung. Danke,
dass Sie so kurz vor der Wahl noch zu uns ins Studio kommen. Und gleich einmal bundespolitisch die Frage. Das war ja heute ein Paukenschlag, könnte man sagen, mit dem die Woche begonnen hat. Die haben noch gar nicht wirklich zu verhandeln begonnen, die Blauen und die Schwarzen, und sind sich schon einig über das Budget. Wie erklären Sie uns das bitte?
Also ich bin einmal hoch erfreut, dass es überhaupt möglich war, innerhalb von wenigen Tagen das Defizitverfahren abzuwenden. Und man sieht, auch wenn es natürlich zwischen diesen Parteien ist, dass es eine Eingewöhnungsphase wieder geben muss, nach allem, was jetzt davor passiert ist, überwiegt die staatspolitische Verantwortung. Und man hat ihn von wenigen Tagen auf Basis eines guten Zahlenmaterials, vor allem auf Basis eines guten Willens, es geschafft, großen Schaden von Österreich abzuwenden.
Sie waren ja schon einmal in einer schwarz-blauen Regierung vertreten. Ja, hätten damals den Vizekanzler übernehmen sollen, nach dieser Sternstunde von HC Strache in Ibiza, und waren eigentlich ja schon Vizekanzler. Und dann hat man ihnen den Herrn Kickl abgesägt und dann haben sie gesagt, ohne Kickl machen wir es nicht, und dann ist alles gescheitert.
Richtig, also ich war auch Regierungskoordinator und habe jeden Tag mit einem Kollegen von der ÖVP zu tun gehabt, in einer Koalition, die sehr erfolgreich war. Dann kam eben dieser Zwischenfall auf einer Insel. Und es war alles bereits fertig gemacht. Wir wollten
weiterarbeiten. Das Sie übernehmen von Strache?
Ich übernehme. Und dann kam aber noch der Wunsch der ÖVP, der dringende Wunsch, ja, wir machen weiter, alles wie geplant, aber der Innenminister muss ausgetauscht werden. Und wir haben gesagt, das machen wir nicht, weil Herbert Kickl ja gerade auf Ibiza war. Und deswegen ist dann diese Zusammenarbeit auseinandergegangen. Und es ist eine Ironie der Geschichte, dass jetzt ausgerechnet jene Person, die man unbedingt weghaben wollte, mit einem sehr, sehr erfolgreichen Wahlkampf jetzt an der Spitze aller Parteien steht.
Wie sehen Sie denn das neue Verhältnis ÖVP-FPÖ oder FPÖ-ÖVP? Ist das etwas, woraus man eine Regierung machen kann?
Also ich glaube, dass Politiker Profis sein müssen. In jeder Firma ist es so, dass wir jeder Arbeitnehmer kennen oder auch jeder Unternehmer kennen, dass es halt vielleicht Partner gibt oder Kollegen gibt, wo man vielleicht sich im persönlichen Bereich nicht jeden Tag trifft und nicht jeden Tag sich auf ein Bier zusammensetzt, aber man arbeitet trotzdem gut zusammen. Und genauso muss es in der Politik sein, dass wenn es vielleicht persönliche Animositäten gibt, man trotzdem zum Wohle Österreichs zusammenarbeiten wird. Und ich bin fest davon überzeugt, dass auch im Laufe der Zeit auch dieses Vertrauensverhältnis auch immer enger werden wird.
Also Sie sind der Meinung, A, diese Regierung wird es geben und B, sie wird eher amikal sein?
Diese Regierung muss es geben,
muss,
weil wir zum Wohle Österreichs zusammenarbeiten müssen. Wir müssen Standortpolitik machen. Wir müssen das Vertrauen für die Wirtschaft, damit auch Investitionslust wieder entsteht, auch wieder garantieren. Und da ist diese Kombination für Standortpolitik das Beste, was uns passieren kann.
Wie konnte man sich denn so schnell auf das Budget einigen? Hat die FPÖ da komplett die Hose heruntergelassen und die ÖVP Vorschläge weitgehend angenommen? Oder wie interpretieren Sie das?
Naja, die großen Brocken wie der Klimabonus oder die Frage der Karenz zur Weiterbildung, das waren die wesentlichsten Fragen, die größten Brocken, wo sehr viel Geld verbrannt worden ist. Und da gab es eben keine ideologischen Vorbehalte zwischen diesen beiden Verhandlungspartnern und deswegen war es möglich, sich zu einigen.
Jetzt müsste man ja auch noch Sky Shield killen. Sind Sie dafür, dass Sky gestoppt wird und geht das überhaupt noch Ihrer Meinung nach?
Ich bin gar nicht gegen Sky Shield, aber ich glaube, dass wir besonders achten müssen auf unsere Neutralität. Die Welt braucht Neutrale. Wir haben viele Länder, die in Bündnissen verankert sind, aber wir haben viel zu wenig Neutrale. Und deswegen bin ich auch dafür, dass auch bei dieser Frage der Überwachung des Luftraumes auch hier Österreich neutral bleibt. Und ich hoffe, dass wir auch hier eine Lösung finden.
Aber das wäre ja ein Selbstschutz eigentlich, ne?
Das ist die Frage. Also mit dem Argument des Selbstschutzes müssten wir eigentlich auch in einem Bündnis vertreten sein, weil natürlich Neutrale sich niemals so gut verteidigen können wie jemand, der in einem Bündnismitglied ist. Aber sie laufen auch weniger Gefahr, angegriffen zu werden. Aber sie haben vor allem international eine wichtige Rolle, nämlich friedensstiftend tätig zu sein. Und das sage ich ganz besonders als Burgenländer, weil wir eine Friedensuniversität im Land haben und wir da auch schon einiges an Forschungsarbeiten geleistet haben.
Das heißt, Sie sind sehr hoffnungsfroh, dass es Blau-Schwarz geben wird?
Ja, für Österreich, weil wir jetzt Standortpolitik machen müssen. Und schauen Sie, die Einnahmen für das Sozialwesen, für den Sozialstaat können nur fließen, wenn die Wirtschaft arbeiten kann und frei sein kann, frei von bürokratischen Lasten, frei von zu hohen Steuern und vor allem auch diese Investitionssicherheit für die Zukunft hat.
Jetzt wird es einen Streitpunkt geben zwischen Blau und Schwarz, zwischen Kickl und Stocker, das ist der Finanzminister. Ja? Was ist denn Ihre Meinung? Muss eine Regierung, muss ein Kanzler auch den Finanzminister haben, um regieren zu können? Oder ist so ein ausgleichendes Instrument möglich, dass zum Beispiel der Herr Stocker den Finanzminister macht und Kickl den Kanzler? Was meinen Sie denn?
Also ich bin fest davon überzeugt, dass man auch hier eine Lösung finden wird. Und zweitens wäre es ein ganz schlechter Stil, wenn man jetzt von außen her bereits auch personelle Vorgaben gibt. Ich glaube, das werden sich die Koalitions- und Verhandlungspartner sehr, sehr gut überlegen und eine gute Lösung finden.
Jetzt muss man dazu sagen, das ganze Theater hätte man uns ersparen können, wenn Sie an der Spitze der FPÖ geblieben wären, weil dann hätte es dieses Blau-Schwarz gleich mit Ihnen gegeben und nicht dieses Theater rund um Kickl ja oder Kickl nein. Warum sind Sie denn da verdampft?
Ich glaube das gar nicht, dass es so gewesen wäre, wo es oft behauptet wird, denn ich war ja bereits einmal an der Spitze der FPÖ und da war die ÖVP eben nicht bereit, mit mir diese Partnerschaft weiterzuführen.
Sie meinen deswegen, jetzt in dieser Phase, wo kurz dann mit den Grünen die Grün-Türkise regiert?
Genau, also die ÖVP hat, obwohl ich an der Spitze der FPÖ war, eine Koalition mit Werner Kogler und den Grünen vorgezogen. Also diese Aussage, wenn ich es an der Spitze gewesen wäre, wäre das so passiert, das glaube ich gar nicht. Und außerdem bin ich froh, dass es jetzt so kommt, dass nämlich diese Parteien trotzdem zueinander finden.
Warum haben Sie sich denn, um mit Toni Polster zu sprechen, aus der Atmosphäre gezogen? Warum sind Sie abgehaut, wenn man sagt, und nicht an der Spitze der FPÖ geblieben? Warum haben Sie an Kickl übergeben?
Naja, das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Man sieht ja auch jetzt, dass mit ihm an der Spitze diese FPÖ zur stärksten Partei in Österreich geworden ist. Ich kenne natürlich die Argumente, die immer wieder gebracht werden, dass ich halt so das verbindende Element bin. Aber ich glaube, wir brauchen beides in dieser Partei. Wir brauchen jemanden, der vorne steht als Speerspitze und diese Wahlergebnisse einfährt. Und auch hier und da jemanden, der, wenn es vielleicht notwendig ist, auch Brücken baut.
Und Sie sehen sich als Brückenbauer, aber dass Sie abgetreten sind von der Spitze, das tut Ihnen jetzt im Nachhinein ein bisschen leid oder wie soll man das sehen?
Nein, das tut mir gar nicht leid, ganz im Gegenteil. Ich wollte ja diese Funktion niemals übernehmen. Das war ja eine Notsituation.
Wieso?
Nach
Ibiza. Wieso wollten Sie die nicht?
Ich war schon damals so nach der Bundespräsidentenwahl, dass das Gerücht war, naja, jetzt werde ich versuchen, Parteiobmann zu werden. Das war nie mein Ziel. Ich habe es damals gemacht, weil es notwendig war. Warum war es notwendig? Weil man sich erhofft hat, dass jemand, der schon so viele Stimmen gemacht hat bei der Bundespräsidentenwahl, sich leichter tut, diese Partei in einer sehr schwierigen Situation wieder in einen sicheren Hafen zu bringen. Das ist gelungen, auch damals schon gemeinsam mit Herbert Kickl. Und ich bin froh, dass ich diese Aufgabe dann an jemanden übergeben konnte, der es ja, wie man jetzt sieht, besser macht als jeder seiner Vorgänger.
Sie sind froh, dass es los sind?
Nein, nicht los sind. Das ist ja eine ehrenvolle Aufgabe. Aber es war nie mein Ziel, diese Aufgabe inne zu haben.
Wieso?
Na, weil jeder aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur für gewisse Dinge am besten geeignet ist. So, jetzt bin ich, Sie kennen, wissen, wie ich gestrickt bin, als Chef einer damals Oppositionspartei, als der wichtigsten, ist natürlich permanent im harten Angriff. Und das entspricht nicht meiner Natur.
Sie wollen führen?
Ich möchte Brücken bauen. Das ist meines. Ich bin jemand, der wirklich gern Sachpolitik macht, sich überlegt Konzepte, auch wo soll das Burgenland stehen in fünf genau. Jahren, in zehn Jahren, wo wollen wir hin? Oder Österreich, auch als Minister habe ich das wirklich extrem
Weil
gern gemacht.
Das ist meines. Das versteht ja keiner, so sensationell es für alle Burgenländer ist. Warum Sie sozusagen den Job als Kanzler an Kickl übergeben haben und ins Burgenland abgezischt sind?
Na, ich habe es ja nicht übergeben, sondern er hat diese Aufgabe erst final erkämpfen sozusagen. Und irgendwann kommt die Phase im Leben, wo man auch sich einen Lebenstraum erfüllen darf. Ich komme ja aus den Burgen, aus der Politik. Und jetzt ist diese Heimkehr da.
Und Ihr Lebenstraum ist, burgenländischer Landeshauptmann zu werden?
Mein Lebenstraum ist es, im Burgenland an einer Position, wo es möglich ist, wirklich gute Politik zu machen.
Na gut, darüber reden wir gleich. Kurze Werbepause. Und dann ist Norbert Hofer gefragt zum Thema des nächsten Sonntags, nämlich zur großen Burgenlandwahl. Was bietet er den Burgenländern an? Wie will er bei diesem Wahlkampf Erster werden oder bei dieser Wahl am Sonntag Erster werden? Und was sind seine großen Ansagen fürs Burgenland? Wir sind gleich wieder da.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, erster Gast bei Fellner Live, heute der Mann und der Politiker, der uns am kommenden Sonntag nachher ordentlich ins Schwitzen bringen kann, nämlich Norbert Hofer.
Hoffentlich.
Norbert Hofer tritt an zur burgenländischen Wahl des Landeshauptmanns und des Landtags mit der FPÖ. Man muss wissen, das letzte Mal hatte er das sensationelle Ergebnis von 10%. Wenn ich richtig informiert bin?
9,8.
Sein Gegner Doskozil hatte 49,9.
Richtig.
Und jetzt tritt also der David, entschuldigen, wenn ich das so sage, mit seinen 9,8% gegen den Goliath mit den 49,9% an. Und wenn ich das richtig verstehe, Herr Hofer, dann wollen Sie Doskozil ablösen, richtig?
Wir wissen, wie die Geschichte mit David und Goliath ausgegangen ist, weil ich niemand mit einer Steinschleuder verletzen will. Aber natürlich ist es spannend. Es ist eine echte Herausforderung und ich kam Ihnen bei der Bundespräsidentenwahl, lag ich bei den ersten Umfragen bei 8%. Und da haben wir alle gesagt, wie kann man nur jemanden, der so unbekannt ist, in diesen Wahlkampf schicken? Wir wissen, wie es ausgegangen ist, nämlich mit fast 50%.
Im Burgenland 63%.
Im Burgenland 63%. Das heißt, viele Burgenländerinnen haben mich damals unterstützt. Und ich höre auch jetzt immer wieder, ich bin jetzt seit 4 Monaten unterwegs, also wirklich, wirklich lange, immer wieder auch diesen Satz, es muss sich etwas ändern. Und ich hoffe, dass mir das gelingen kann.
Und Sie wollen tatsächlich Doskozil in Pension schicken und den burgenländischen Landeshauptmann übernehmen?
Nur für eine Pension ist Hans-Peter Doskozil zu jung. Das ist nicht mein Ziel. Es wird ja auch, gibt ja auch ein Leben außerhalb der Politik. Wobei, ich weiß nicht, wie die Wahl ausgehen wird.
Aber Ihr Ziel ist es, den burgenländischen Landeshauptmann zu übernehmen. Das ist Ihr Ziel. Sie haben gesagt, das ist Ihr Traumjob.
Mein Ziel ist es, so stark zu werden und gute Politik zu machen. Das sage ich immer wieder. Und natürlich hoffe ich, dass ich so stark werden kann, um ganz an der Spitze gute Politik machen zu können.
Das würde ja heißen, dass Sie sich praktisch verdreifachen müssen. Weil da brauchen Sie ja wahrscheinlich über 30% der Stimmen, um da ernsthaft mit der ÖVP Doskozil entthronen zu können. Ja, sagen wir, der fällt auf 45, die ÖVP irgendwann zwischen 17 und 20. Da müssen Sie bei 30% sein, damit sich da eine blau-schwarze Mehrheit ausgeht. Würden Sie mit der ÖVP gemeinsam den Landeshauptmann in Burgenland machen wollen, mit Unterstützung der ÖVP?
Die SPÖ warnt immer wieder davor, sie macht das auch deswegen, um die eigene Wählerschaft zu stabilisieren und sagen, bitte jetzt, da müsst ihr uns trotzdem wählen, bei allen Vorbehalten. Aber es gibt einige Varianten, die mathematisch möglich sind. Erstens, die absolute Mehrheit bleibt. Das ist die erste Variante, die unwahrscheinlich aus meiner Sicht ist, aber immer noch mathematisch möglich. Zweitens, eine Koalition zwischen SPÖ und Grünen. Auch genau. Das wäre durchaus denkbar.
Wenn die
möglich.
Grünen in den Landtag kommen, bringen sie 1 bis 2 Mandate
Richtig.
Mit und können Doskozil bei seinen 19%
Genau, haben. Und dann geht die Politik genauso weiter wie bisher mit Verschuldung und so weiter und so fort. Mhm. Dritte Variante ist eine Koalition zwischen SPÖ und FPÖ. Auch das ist etwas, was mathematisch
Würden
möglich
sie
ist.
Sie machen?
Naja, das ist immer die Frage, worauf kann man sich inhaltlich einigen. Und die letzte Variante, die möglich ist, ist eine Koalition zwischen FPÖ und ÖVP. Bei den Varianten, wo ich im Spiel bin sozusagen, also wo ich Verantwortung übernehme, geht es nicht nur um die Mathematik. Es geht auch darum, dass ich mich mit dem Partner einigen kann auf ein Programm fürs Burgenland. Weil da gibt es keinen Automatismus für mich, weil ich kann nicht sagen, ich mache es bestimmt mit diesem Partner oder mit jenem Partner und verkaufe dann meine Inhalte. Das gibt es bestimmt nicht.
Was werfen Sie Doskozil in diesem Wahlkampf vor? Was sind die Punkte, die Sie am meisten kritisieren?
Es gibt 3 große Themenbereiche, die in diesem Wahlkampf die größte Rolle gespielt haben bei den vielen Gesprächen, die wir geführt haben. Das war immer der eine Satz, Doskozil kauft alles. Die Burgenländer und Burgenländerinnen wissen genau, dass wir keinen Goldesel haben, wo man alles kaufen kann.
200.000 Flaschen Sekt haben wir gelesen, nicht unter anderem.
200.000 Flaschen Sekt, die unreif sind und jetzt immer noch gedreht werden müssen. Ist ja gut, eine Firma retten zu wollen, aber ich kann nicht bei der einen Firma mit einem Ankauf unterstützen und bei anderen nicht. Wir haben die meisten Insolvenzen im Vergleich zu allen anderen Bundesländern im Burgenland. Also es geht uns nicht so toll. Also dieses Doskozil kauft alles, das hört man immer wieder. Wobei ich bin schon dafür, natürlich muss die öffentliche Hand das Land Schulen bauen oder die angewandten Hochschulen unterstützen, Krankenhäuser, Spitäler, Pflegeeinrichtungen, das ist unsere Aufgabe. Aber Firmen zu betreiben, die eigentlich Private betreiben sollten, das ist nicht unsere Aufgabe. Also Hochzeitsvermittlungsagenturen oder eine Landesmolkerei gründen zu wollen, die so wenig erzeugt wie die Kärntenmilch an einem einzigen Tag, das kann nicht unsere Aufgabe sein. Oder genauso diese Idee, es muss alles Bio sein in den Landesküchen. Mir ist es wichtig, bei der Landwirtschaft darauf zu schauen, dass das Regionale unterstützt wird, auch wenn es konventionell ist. Das ist
also erster Vorwurf ist, Doskozil kauft alles und
also
stürzt das Burgenland in Schulden. Zweiter Vorwurf?
Richtig. Die zweite Sache betrifft die Gesundheitspolitik. Er hat angekündigt, es wird also diese vielen Pflegestützpunkte geben.
Die gibt es bei weitem nicht. In jedem Ort ein Pflegestützpunkt.
Und jetzt sogar, letzte Ansage, in jeder Gemeinde des Burgenlandes eine Pflegeeinrichtung. Also sogar wenn wir dieses Geld hätten, das zu bauen. Wer soll dort arbeiten? Wir haben schon jetzt so wenig Personal in den Pflegeeinrichtungen, in den Spitälern. Wenn wir jetzt 171 Pflegeeinrichtungen betreiben würden, woher soll das Personal kommen, die auch im Radl die gesamte Dienste abwickeln müssen? Meine eigene Tochter ist im Nachtdienst als Altenpflegerin.
Ihre Frau und ihre Tochter sind ja in der Pflege tätig,
richtig.
Wenn ich richtig informiert
richtig.
Bin. Und deshalb war das für Sie ja immer ein Megathema.
Richtig.
Was sagen denn Sie zu diesem Pflegenotstand in Burgenland? Wie wollen Sie das reparieren?
Es ist ein personeller Notstand, den wir haben. Und ich kann nur sagen, dass meine Frau, meine Tochter immer wieder auch einspringen, wenn jemand krank wird. Es gibt nicht so viel Personal in Burgenland. Es ist ein ganz ein tolles Haus, wo die Elternmenschen wirklich gut betreut werden. Aber die Mitarbeiter kämpfen sehr, das ordentlich zu machen. Und meine Tochter ist, wie gesagt, ist mit ihren 21 Jahren für über 50 Betten in der Nacht verantwortlich und macht das gerne und macht das sehr gut. Aber wenn wir jetzt 171 Pflegeeinrichtungen noch bauen, wo kommt das Personal her? Also es wird nicht funktionieren.
Aus Bratislava könnte man sagen, ist ja
auch
so
dort,
weit weg.
Auch im Osten steigen die Löhne und Gehälter natürlich. Auch das ist irgendwann einmal vorbei.
Mhm. Gut, und der dritte Vorwurf?
Ich muss noch eine Lösung anbieten.
Ja, bitte.
Das Pflegeproblem war ja nur kritisieren.
Ja, genau. Sie haben mir immer versprochen.
Es sind 2 Dinge. Erstens, wir müssen bereits in die Schulen hinein und dort diese empathischen Talente finden, die in diese Pflegeausbildung hineingehen. Also schon sehr früh in der Schule. Da müssen wir ganz aktiv dort sein. Zweitens, und da brauche ich jetzt die Bundespolitik dazu, und deswegen ist auch wichtig, dass das Land Burgenland sich mit dem neuen Landeshauptmann auch gut mit dem Bund versteht.
Belakovic wird es dann sein, ne?
Ich weiß es nicht,
haben
man wird
Sie
sehen,
ja durchaus ähnliches Verhältnis.
Aber Sie werden sehen, es wird personell bestens besetzt sein. Tagmäßig jemand, das auch sehr gut kann, sollte Sie das machen. Wir müssen für Pflege und Betreuung zu Hause das Pflegegeld massiv erhöhen. Das klingt so, als würden wir mehr Geld ausgeben wollen. Das ist aber nicht der Fall. Sondern selbst wenn ich jemanden, wenn er zu Hause gepflegt und betreut wird, um 1.000, 1.500 Euro mehr gebe, erspart sich der öffentliche Hand viel Geld, weil Pflege und Betreuung im stationären Bereich, da kostet das Bett 7.000, 8.000 Euro. Das heißt, alles daran setzen, dass die Pflege und Betreuung zu Hause möglich ist. So, das ist diese Lösung.
Und der dritte Vorwurf gegen das?
Der dritte Vorwurf betrifft die Art und Weise, wie man auch im Bereich der Zuwanderung Politik macht. Nämlich, dass man so tut, als würde man im Burgenland die Dinge viel schärfer und anders angehen. Das ist nicht der Fall, sondern Hans-Peter Doskozil hat ja damals als Landespolizeidirektor in seiner Verantwortung 180.000 Personen innerhalb von wenigen Tagen über die Grenze gelassen. Es wird immer wieder gesagt, man konnte nichts dagegen tun.
Im Jahr 2015.
Genau, 2015. Aber ganz so ist es nicht. Natürlich haben die Dienste davor auch gewusst, dass hier Illegale nach Österreich kommen. Sie sind nicht vom Raumschiff Enterprise runtergebeamt worden an die Grenze nach Nikelsdorf. Die waren ja lange auf dem Weg. Und hier hat man einfach die Tore geöffnet und man hat hier also organisiert, dass die gut über die Grenze kommen, aber niemanden registriert, niemanden abgewiesen. Und allein diese 180.000 Personen haben uns Kosten verursacht von 150 Millionen Euro im Monat. Und zwar in Deutschland und in Österreich. Und deswegen ist unsere Asylpolitik diejenige, die natürlich schärfer ist, wo wir auch mit dem Bund jetzt gemeinsam danach trachten werden, dass die vielen Menschen, die auch Schutz gefunden haben, zum Beispiel aus Syrien, jetzt wo das Assad-Regime nicht mehr da ist, auch wieder nach Hause kommen, wo sie auch gebraucht werden.
Das heißt, frech wie Sie sind, werfen Sie dem Doskozil vor, dass er seinerzeit als Landespolizeidirektor eigentlich die Grenze aufgemacht hat und damit diese Asyllawine nach Österreich 2015 begonnen und ausgelöst hat.
Ich glaube, ja, ich will gar nicht frech sein, aber das ist ein Faktum.
Bitte?
Das ist ein Faktum.
Ja, also das sehen Sie so.
Ja, wir haben alle die Bilder, er alleine nicht. Aber wir haben alle die Bilder im Kopf und er war eben in dieser Funktion damals. Ich glaube, dass er heute anders denkt. Aber so zu tun, als wäre alles in bester Ordnung gewesen und er war aber die Person, wo 180.000 vorbeimarschiert sind, das kann man nicht ignorieren.
Lieber Herr Hofer, was versprechen Sie denn den Burgenländern? 62% haben Sie ja schon einmal gewählt bei der Präsidentenwahl, ist allerdings schon lange her. In der Zwischenzeit hat mindestens ein Drittel von denen Doskozil bei der Landtagswahl gewählt. Ja, die müssen also zwischen ich und ich unterscheiden. Wem geben Sie jetzt diesmal Ihre Stimme? Was wollen Sie den Burgenländern versprechen? Was wird passieren, wenn Sie Landeshauptmann werden?
Ja, zunächst ist es genau das passieren, mit was auch meiner Natur entspricht, nämlich, dass ich die Streitereien, in die das Burgenland verwickelt ist, beenden werde. Ich glaube, dass ein Land wie das Burgenland, auch nicht sehr groß, mit den Nachbarn ein gutes Einvernehmen benötigt. Das ist Wien, wo Doskozil und Ludwig also nicht gut sind. Das wird mit Mario Kunasek sein in der Steiermark, mit Mikl Leitner und Landbauer in Niederösterreich und auch mit Ungarn.
Wir haben jetzt bei der A3 zum Beispiel... Sie sagen, er streitet mit allen, Sie würden mit niemandem streiten.
Naja, man muss schon konsequent die Interessen des Landes vertreten. Das heißt aber auch Freundschaften zu knüpfen und zu bilden. Ja. Denn wenn wir mit Wien streiten, werden die Patienten aus dem Burgenland in den Spitälern in Wien vielleicht nicht mehr so viele Plätze finden, wie das jetzt der Fall ist. Wenn wir mit Ungarn streiten, dann werden wir mit der A3, das haben wir jetzt nämlich genau, die Ungarn bauen bis an die Grenze. Wir haben die A3. Es gibt eine Lücke von ein paar Kilometern und da fließt der gesamte europäische Verkehr hierzu und hier dann über die kleinen Straßen im Burgenland. Kein Lückenschluss, das ist nicht sehr gescheit. Und viele, viele andere Dinge. Also man braucht diese guten Kontakte und diesen Streit möchte ich beenden.
Gut, dafür sind Sie bekannt, dass Sie sozusagen der Mr. Nice Guy sind, ja? Aber außer, dass Sie zu allen nett und lieb sind und insbesondere zu den Steirern dann eine Liebesbeziehung haben und zum Landbauer sowieso. Was versprechen Sie den Burgenländern sachpolitisch?
Also man kann nicht immer nett sein. Ich war ja auch Minister, wie Sie wissen, und auch Ratsvorsitzender auf europäischer Ebene, wo ich verantwortlich war für die gesamte europäische Weltraumpolitik und viele andere Dinge. Da kann man nicht nur nett sein, aber man kann es anders machen. Ja, also, und ich will es auch anders machen. Wesentlich wird dann sein, neben diesen Kontakten, die man knüpft, gute Standortpolitik. Es muss, ich habe es mit einem großen Unternehmer erst gesprochen im Burgen, der sagt, er könnte investieren, Das Klima ist investitionsunfreundlich. Er wird jetzt das Geld liegen lassen. Also hier zu motivieren, zu sagen, pass auf, diese Verstaatlichungspolitik wird beendet, wir werden Bürokratie abbauen, wir setzen uns für die Industrie und auch für die Leitbetriebe und auch fürs Gewerbe ein. Das wird extrem wichtig werden fürs Burgenland. Dann die Pflege, der Pflegebereich, wo wir sehr auf die Menschen achten werden, die unser Land aufgebaut haben. Wir haben Wartezeiten im Krankenhaus Oberwart für eine Hüft-OP 1,5 Jahre. Wir haben Monate Wartezeiten für eine MR-Untersuchung und so weiter und so fort. Zu wenig Personal. Und die dritte Sache ist das Beenden der Schuldenpolitik. Denn die Schulden von heute, das sind die Steuern von morgen.
Windräder, gibt es in Kärnten gerade eine Abstimmung, dass das nicht ausgebaut werden soll. Toscozil verspricht ja eine Energiegemeinschaft, die ausschließlich aus burgenländischem Alternativstrom sozusagen gesponsert werden soll. Solarenergie, weiß man nicht ganz, wo die Solarflächen stehen sollen. Und Windräder gibt es ja schon relativ viel im Burgenland. Man sieht ja teilweise das Burgenland schon nicht mehr vor lauter Windradeln. Wie ist Ihre Position zu Windrädern? Wie ist Ihre Position zur Energiegemeinschaft?
Ja, zunächst war es sehr eigenartig. Also Toscozil macht mit dem Vorstand der Energie Burgenland, einer Aktiengesellschaft, in den Räumlichkeiten dieser Aktiengesellschaft als wahlkämpfender Landeshauptmann eine Pressekonferenz und stellt dort diese Energiegemeinschaft vor. Dann gibt es im Landtag eine Anfrage, wie das genau sein wird. Und der sagt, er ist gar nicht zuständig für den Strompreis. Also das war seltsam. Also die Bürger müssen wissen, Toscozil ist für das gar nicht zuständig. Zweitens, einen stabilen Strompreis für 20 Jahre zu versprechen, ist aus meiner Sicht nicht sehr seriös. Sie haben selbst gesagt, nämlich die Herrschaften, die Pressekonferenz gegeben haben, man müsste dafür das Burgenland Strom, also Sie haben gesagt energieautark, Sie haben gemeint Stromautark machen. Was heißt jetzt Stromautark? Das würde heißen 300 weitere Windkraftanlagen.
300 Windräder? Ja,
450,
wo sollen die stehen?
450 haben wir schon. Ja. 300 weitere.
Ja, doppelt so viel.
Also Sie kennen die Bahndorfer Platte, das ist schon alles zu.
Ja.
Und Photovoltaikflächen in der Größe 25 mal Neufeldersee.
Wie
braucht
viel?
Man auch noch. 25 mal.
Neufeldersee,
ja.
Nicht Neusiedler.
Nein, das wäre zu viel. Plus Netze ausbauen, weil das ist ja eine volatile Energie.
Na gut, machen wir es kurz.
Und speichern.
Sind Sie für mehr Windräder, ja oder nein?
Ich bin dafür, dass das Burgenland weiter energieautark ist. Aber ich bin nicht dafür, 300 neue Windräder aus dem Boden zu stampfen. Das wird wohl etwas zu
viel sein. Soll es überhaupt weiter neue Windräder geben? Weil die Kärntner und die Kärntner FPÖ haben ja gesagt, nein, no.
Also es gibt schon Standorte, wo das möglich ist und sinnvoll ist. Ich verstehe die Kärntner total, dass auf den Berggipfeln Windräder sind. Das halte ich für untragbar.
Ja.
Wir haben bei uns schon viele Windräder in der Bahndorfer Platte. Aus meiner Sicht sehr viele und genug. Wir belasten auch mit diesen vielen Windkraftanlagen die Netze massiv. Wenn viel Wind weht und wenn die Sonne scheint, dann sind die Netze belastet. Deswegen müssen die Netze ausgebaut werden und deswegen steigt auch jetzt die Netzgebühr. Also den Menschen zu erzählen, das kostet alles nichts, natürlich müssen wir es mehr bezahlen,
also
weil die Netze ausgebaut werden.
Also sind Sie für mehr Windräder und für mehr Solaranlagen oder nicht?
Ich bin für Augenmaß. Es gibt Standorte, da kann man Windkraftanlagen errichten, aber ich will nicht in jeder Gemeinde des Burgenlandes auf jeden Hügel eine Windkraftanlage. Das ist etwas, was ich nicht unterstütze.
Gut. Und wollen Sie jetzt Landeshauptmann werden? Ist das jetzt Ihre Ansage? Ich will Ihre Stimme, weil ich will am Sonntag Landeshauptmann werden. Ist das die Ansage?
Also ich kann die Menschen in Burgenland nur bitten, die mich auch schon unterstützt haben mehrfach und die mich auch kennen, mich wieder zu unterstützen. Ich kann nur versprechen, ich werde genauso bleiben, wie ich bin und werde mich nicht ändern. Und ich glaube, dass ich auch gewählt worden bin, weil ich so bin, wie ich bin. Also ich hoffe, dass diese Unterstützung da ist.
Also Sie wollen eine Ansage als Landeshauptmann. Sie sagen, wenn ich genug Stimmen kriege, dann will ich Landeshauptmann werden. Habe ich das richtig verstanden?
Wenn ich genug Stimmen bekomme, dann werde ich diese gute Politik umsetzen, hoffentlich auch aus der Funktion des Landeshauptmanns.
Und Sie würden auch als Zweiter, wenn die ÖVP mit Ihnen mitgeht, den Landeshauptmann machen, weil Sie der Meinung sind, Toscozil gehört abgelöst?
Nicht automatisch, nein, weil es kommt darauf an, ein gutes Programm zu entwickeln mit einem Partner.
Na klar, aber die Frage ist, wenn Sie ein gutes Programm mit der ÖVP entwickeln, würden Sie dann auch als Zweiter den Landeshauptmann machen?
Wenn ich massiv dazugewinne, also Wahlsieger bin, und wenn ich ein gutes Programm entwickeln kann mit einem Partner, dann werde ich das anpacken.
Dann würden Sie als Landeshauptmann kandidieren wollen?
Richtig.
Mit ÖVP-Unterstützung?
Ja, es kann mich auch der SPÖ gerne unterstützen. Auch das ist ja ein Weg, der möglich ist.
Was war's? In dieser Republik ist alles möglich. Also, Norbert Hofer bei uns zu Gast. Am Sonntag wird spannend. Ja? Wir sind ab 9 Uhr live auf Sendung, 12 Stunden lang. Um 16 Uhr gibt es die erste Hochrechnung und angeblich 17 Uhr, 17.30 schon das Endergebnis. Kann das sein?
Es wird ein bisschen dauern, weil ja die Vorzugsstimmen auch ausgezählt werden müssen.
Also es wird später
werden. Ich glaube, es wird später werden. Ja.
Gut. Aber dann wissen wir, ob Hofer und die FPÖ über 30% kommen, dann führt am Landeshauptmann kein Weg vorbei.
Aber jetzt richtig. Sie legen mir die Latte hoch, wenn wir sehen, was am Ende des Tages herauskommt.
Gut. Ich bin gespannt. Ich, meine Damen und Herren, darf Sie durch diesen Sonntag begleiten. Bin gespannt, wie mein Interview mit dem dann vielleicht Landeshauptmann Hofer am Abend dieses Sonntags ausschauen wird. Danke fürs Kommen. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann kommt die Dame, die derzeit der ÖVP es so richtig reinsagt, ins Studio. Die Frau Glück, die seinerzeit ja Pressesprecherin von Kanzler Schüssel war und die jetzt mit ihrer ÖVP so gar nicht wirklich zufrieden ist. Wir sind gleich wieder da.